Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, gleich dem 29. Uhr die Behescht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ächtung des Korans, Ächtung aller Werte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Beziehungen zwischen Iran und Kuba sind strategisch. UN-Sonderberichterstatterin: USA müssen einseitige Sanktionen gegen Iran aufheben. Pompeo begrüßt anti-iranische MKO-Terroristen bei umstrittenem Besuch in Albanien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Beziehungen zwischen Iran und Kuba sind strategisch. Irans Präsident Ebrahim Raisi hat am Mittwochabend bei einem Treffen mit dem stellvertretenden kubanischen Ministerpräsidenten Ricardo Cabrizas Ruiz die Beziehungen zwischen Teheran und Havanna als strategisch bezeichnet. Der Ausbau der Beziehungen zu lateinamerikanischen Ländern, insbesondere zu unabhängigen Ländern wie Kuba, die sich gegen die Habsucht der globalen Arroganz wehren, sei für Iran von großer Bedeutung, sagte Raisi bei seinem Treffen mit Cabrizas Ruiz in Teheran. Der iranische Präsident betonte, man sollte zahlreiche und vielfältige Kapazitäten beider Länder nutzen, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheit und Medizin auszubauen. Raisi hob hervor, die positiven und konstruktiven bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Kuba könnten auf internationale Interaktionen zwischen den beiden Ländern ausgedehnt werden. Irans Präsident erklärte zudem seine Zufriedenheit für die Ergebnisse der Sitzung der gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Iran und Kuba und fügte hinzu, die konstruktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich Gesundheit hat eine große Kapazität. Iran und Kuba können sich auf ihre eigene Fähigkeit stützen und in verschiedenen Bereichen wie der Produktion strategischer Produkte autark werden. Der stellvertretende kubanische Ministerpräsident übermittelte bei diesem Treffen Raisi eine Botschaft des kubanischen Präsidenten und forderte den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Havanna in den Bereichen Wirtschaft und Handel. Er beschrieb die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Iran und Kuba als strategisch und tief. Die Beziehungen zwischen Teheran und Havanna haben sich in den letzten Jahrzehnten stets weiterentwickelt und insbesondere die Mitgliedschaft Irans in der Bewegung der blockfreien Staaten hat die Beziehungen zwischen den beiden Ländern enger zusammengebracht. Beide Länder haben ähnliche Ansichten gegenüber der Bekämpfung der arroganten und hegemonialen Politik der USA. Sie wollen auch der illegalen Einmischung Washingtons in die inneren Angelegenheiten anderer Länder sowie den einseitigen US-Sanktionen entgegenwirken. UN-Sonderberichterstatterin: USA müssen einseitige Sanktionen gegen Iran aufheben. Die UN-Sonderberichterstatterin Alena Duhan hat die US-Sanktionen gegen Iran als einen Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Teheran forderte Duhan alle Länder, insbesondere die USA, auf, alle Sanktionen, die sie in den Bereichen Nahrungsmittel, Medikamente, Wasser und Gesundheit gegen das iranische Volk verhängt haben, aufzuheben. Sie forderte außerdem die Freigabe aller in den USA eingefrorenen Vermögenswerte der iranischen Zentralbank. Ich fordere alle Banken und Privatunternehmen auf, im Rahmen der Menschenrechte diesen Sanktionen nicht zu folgen. So die UN-Sonderberichterstatterin. Duhan, die Anfang dieses Monats in Teheran ankam, sagte, sie sei während ihres Besuchs mit vielen Mitgliedern der Zivilgesellschaft, Vertretern der Finanzzentren und der diplomatischen Gemeinschaft zusammengetroffen. Mein Besuch wird darauf abzielen, alle Lebensbereiche und Sektoren abzudecken, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, bemerkte sie und wies Spekulationen in den westlichen Medien zurück, dass sie mit einer bestimmten Agenda nach Iran gereist sei. Sie sagte, dass die USA seit den 1970er Jahren lähmende Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Iran verhängt haben. Der Sprecher der iranischen Regierung sah die Äußerungen der UN-Sonderberichterstatterin als einen weiteren Skandal für die USA an. Am Ende ihres Besuchs in Iran bestätigte die UN-Sonderberichterstatterin, dass die einseitigen US-Maßnahmen gegen Iran gegen alle Menschenrechtsnormen und internationalen Vorschriften verstößt, schrieb Ali Bahodori Jahromi am Mittwoch auf Twitter. Wirtschaftssanktionen sind in den letzten Jahrzehnten zu einem Mittel für die USA geworden, um unabhängige Staaten auf der Weltbühne unter Druck zu setzen. Die illegalen und einseitigen US-Sanktionen, von denen auch medizinische Güter und Medikamente betroffen sind, haben viele Probleme für das iranische Volk, insbesondere für kranke Menschen, verursacht. Pompeo begrüßt anti-iranische MKO-Terroristen bei umstrittenem Besuch in Albanien. Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo hat Albanien einen umstrittenen Besuch abgestattet, wo er sich mit der Leiterin der Anti-Iran-Terroristengruppe MKO traf und seine Unterstützung für die berüchtigte Sekte zum Ausdruck brachte. Pompeo sprach am Montag vor einer Versammlung von Mitgliedern der Organisation Mujahedin-e Khalq, bekannt als Munafirin, und sagte, es sei etwas Besonderes für ihn, unter den Mitgliedern der MKO zu sein, die das Blut von über 12.000 Iranern an ihren Händen hat. Der ehemalige CIA-Chef sagte, dass die MKO unter der Führung von Maryam Rajavi den Grundstein für das gelegt habe, was er eine freie, souveräne, demokratische Republik Iran nannte. Die berüchtigte MKO hat derzeit ihren Sitz in Albanien, wo sie nach ihrer Streichung von der Terrorliste der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten in den Jahren 2009 bzw. 2012 Tätigkeitsfreiheit genießt. Die Gruppe organisiert regelmäßig große Veranstaltungen, bei denen hochrangige amerikanische und europäische Amtsträger Reden zur Unterstützung der Gruppe halten. Laut albanischen Medienberichten waren MKO-Mitglieder an verschiedenen kriminellen Aktivitäten in Europa beteiligt, darunter Menschenhandel in Frankreich. MKO-Mitglieder wurden auch festgenommen, als sie versuchten, Drogen nach Italien zu schmuggeln. Seit ihrer Gründung hat die MKO eine Kampagne von Bombenanschlägen und Attentaten in Iran gestartet. Die Terrorgruppe kämpfte auch im Krieg des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein gegen Iran in den 1980er Jahren an der Seite der irakischen Streitkräfte. Die USA und die Europäische Union haben die MKO jedoch von ihren Listen terroristischer Organisationen gestrichen, um sie als Stellvertreter gegen Iran einzusetzen. Unterdessen behauptete die Chefin der berüchtigten Gruppe während des Treffens am Montag auch, dass der Kampf gegen die Islamische Republik fortgesetzt werde. Sie forderte die Verhängung umfassender Sanktionen gegen Iran, um das Land zu isolieren, und forderte, dass die Islamische Republik unter Artikel 41 von Kapitel 7 der UN-Charta gestellt wurde. Israelische Terrorgruppe fordert Abriss des Felsendoms. Eine rechtsextreme israelische Gruppe, die sich unter den Palästinensern als terroristische Organisation Schande erworben hat, hat den Abriss des Felsendoms gefordert, eines von der muslimischen Gemeinschaft der Welt hoch verehrten Denkmals, das auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee liegt. Benti Gopstein, der Anführer der Lehava-Gruppe, veröffentlichte den Aufruf am Mittwoch in einem Online-Beitrag. Er forderte illegal angesiedelte extremistische Siedler auf, das Gelände zu stürmen und mit der Zerstörung zu beginnen. Der 29. Mai ist der Tag, an dem der Abriss des Felsendoms beginnen wird, schrieb Kopstein. Der Anlass fällt auf den Jahrestag, an dem das israelische Regime seine Besetzung der heiligen Stadt Al-Quds, wo sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, während eines stark vom Westen unterstützten Krieges im Jahr 1967 abschloss. Gopstein behauptete, dass der Abriss des Felsendoms den Weg für den Bau eines israelischen Tempels an dieser Stelle ebnen würde. Die Lehava-Gruppe veröffentlichte in den sozialen Medien ein Poster, das einen Bagger neben dem Felsendom zeigt. Auf einem anderen Plakat schien ein anderer Bagger Trümmer von der Baustelle zu tragen. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte Lehavas Aufruf und bezeichnete ihn als terroristische Gruppe. Die Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte des Islam. Extremistische israelische Siedler verletzen regelmäßig das Gelände unter starkem Schutz des israelischen Militärs und verrichten dort ihre Gebete. Dies geschieht, während ein langjähriges Abkommen zwischen dem israelischen Regime und Jordanien, das die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, das Gebet von Nichtmuslimen dort verboten hat. Nasrallah, Widerstand hat einen großen Sieg bei Parlamentswahlen errungen. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah gab an, die Parlamentswahlen am Sonntag seien ein Kampf gegen diese Widerstandsbewegung gewesen und der Widerstand habe bei den Wahlen einen großen Sieg errungen. In seiner Rede am späten Mittwoch sagte Sayyid Hassan Nasrallah, die große Wahlbeteiligung und das Ergebnis der Wahlen vermittelten die Botschaft der Zuneigung und Hingabe der Menschen zum Widerstand. Er sagte, die enorme Unterstützung für die Hisbollah und ihre Verbündeten bei den Wahlen zeige das Engagement der Menschen für den Weg des Widerstands. Nach Jahren der aggressiven Kampagne gegen den Widerstand, angeführt von den USA, ist laut Nasrallah die Zahl der Stimmen und Parlamentsmitglieder für die Hisbollah und ihre Verbündeten in dem arabischen Land gestiegen. Er wies auch von der Opposition verbreitete Lügen zurück, unter anderem, dass der Widerstand versuchte, die Wahlen zu verschieben und dass die Wahlen unter der Militärpräsenz der Hisbollah und unter dem Einfluss Irans abgehalten wurden. Wir haben die US-Botschaft und die dort erstellten Wahllisten gesehen. Wir haben den saudischen Botschafter und ihre Geldsäcke gesehen, die ausgegeben wurden, so Nasrallah weiter. Er forderte zudem eine Änderung des derzeitigen Wahlgesetzes und sagte, es dürfe nicht so sein, dass einige Menschen mit 500 Stimmen einen Sitz im Parlament gewinnen, während andere, die tausende Stimmen halten, das Parlament nicht erreichen können. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 18 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zum Ende des dritten Kriegsmonats ist Mariupol nun endgültig vollständig in russischer Hand. Das Stahlwerk hat kapituliert. Während der Westen weitere Sanktionsschritte und Embargos gegen Russland plant und nicht durchbekommt und die Türkei sich gegen die NATO-Erweiterung wehrt. Christoph Hörsel, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, geht in unserem Gespräch auf Hintergründe im Ukraine-Konflikt ein. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Holzer, Sie sind auch kürzlich aus Russland zurückgekehrt. Meine Frage an Sie, wie wird dieser Krieg in Russland wahrgenommen?
In Russland wird immer klarer, auch gegen die unintelligente westliche Art, die Konfrontation gegen Russland wirklich auf die Spitze zu treiben, dass wir es hier mit einer gewaltigen antirussischen Aggression zu tun haben, die vorgetragen wird von dem vollkommen finanziell da niederliegenden führenden NATO-Partner USA, der ganz offensichtlich dringend Erfolge braucht an der Energierohstofffront, wo es im Grunde dafür darum geht, dass man seine gewaltigen, exorbitanten Schulden über 30 Billionen Dollar offiziell, Billionen, ja, das sind schon 30.000 Milliarden, sind schon ein kleiner Hut voll. Und dass man hier dringend, wie soll man sagen, reale Werte dagegen braucht und die meint man bekommen zu können, indem man versucht, sich Russland gefügig zu machen. Und da kann ich nur sagen, eine gewaltige Fehlkalkulation. Russland hat nicht im Zweiten Weltkrieg über 26 Millionen Menschen geopfert, davon die Mehrzahl Zivilisten, um tatsächlich hier gegenüber Washington jetzt zu Kreuze zu kriechen. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, da setzt sowas ein, das nenne ich den tiefen Widerstand des ganzen Volkes in Russland. Und dass jetzt 9. Mai war und ich habe auch mit jungen Leuten gesprochen, nämlich auch unter den Reportern, die mich ständig interviewen fürs russische Fernsehen. Und das, die sprechen ganz ernsthaft vom großen Vaterländischen Krieg. Das sagen die so. Und das bedeutet etwas. Die jungen Leute sind hier ganz eindeutig in einer klaren Positionierung, mehrheitlich. Natürlich gibt es Kritiker der putinschen Politik, aber diese Kritiker werden jetzt in den letzten 3 Monaten klar gesehen haben, wie weit die antirussische Aggressivität in der Ukraine reicht. Auch die ganz klaren Nazi-Bekundungen, dass da eine Popgruppe die Bühne verlässt, die den europäischen Gesangswettbewerb, da den Schlagerwettbewerb gewonnen hat, und die heben den rechten Arm zum Nazi-Gruß. Das ist ja so krass, das haben, glaube ich, viele gar nicht so richtig klar wahrgenommen, wie stark dieses Nazi-Gedankentum in der offiziellen Ukraine ist. Und ich bin mir ganz sicher, das wird von Washington und anderen Drahtziehern ganz bewusst gefördert, dieses Nazitum, weil man im Grunde auch eine zu große Solidarisierung mit der Ukraine vermeiden will. Man möchte einfach die Ukraine gegen Russland ausspielen und möglichst viele Tote auf beiden Seiten erzeugen. Das ist das Thema. Und es hilft natürlich, wenn man sich letztlich mit der Ukraine deshalb nicht, wie soll man sagen, näher solidarisieren kann, als über diese Kriegsrhetorik hinaus, weil man eben sieht, dass da wirklich viele Nazis unterwegs sind. Und die Bilder, die hier aus dem Internet kommen, die sind wirklich beeindruckend von den großen Nazi-Aufmärschen in den letzten Jahren. Hier hat die CIA gewaltig zugeschlagen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme und gefährliche Entwicklung, dass man praktisch ein Volk, das schwach ist, das korrupt ist, das zersetzt ist, das im Grunde ein gescheiterter Staat ist, in dieser Form in die Irre führt, mit Nazi-Gedankentum und gibt jungen Leuten das Gefühl, sie täten was für ihre Heimat und sie tun im Grunde das Gegenteil und leisten Handlangerdienste für die CIA. Das ist so traurig und so gemein. Ja, das ist einfach widerwärtig, was hier Washington treibt. Und diese Situation müssen wir anschauen als einen Gradmesser auch für das, was an russischer Einsicht jetzt innenpolitisch kommt. Wir hatten vor 2-3 Tagen in Petersburg einige hundert junge Leute, die rote Nelken an das Generalkonsulat von Lettland gelegt haben, weil Lettland tatsächlich Blumengebinde vor den Denkmälern des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung der Region von der Nazi-Herrschaft durch sowjetische Truppen, dass da die Blumen von Bulldozern weggeschafft worden sind in Lettland. Und dann kamen diese ganz jungen, man kann die Bilder sehen, die sind also um die 20, viele hunderte junge Leute und trugen die roten Nelken zum lettischen Generalkonsulat in St. Petersburg, um auf eine sehr herzliche Art gegen diese Art Geschichtsunterdrückung in Lettland, die im ganzen Baltikum stattfindet, alles amerikanische Machart, diese ganzen Bewegungen hier, um dagegen auf diese liebevolle Art zu protestieren. Das war sehr beeindruckend und hat viele Leute zum Weinen getrieben, die das gesehen haben, weil sie eben auch sehen, wie letztlich ganz Europa wirklich wie mit dem Bulldozer in den Krieg geschoben wird, den Europa nicht wollen kann, gegen Russland. Das nimmt immer mehr zu und das sieht man in Russland und man wappnet sich, man ist auf der Hut. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie stark sozusagen die Bereitschaft Russlands ist, alles zu tun, um es nicht so weit kommen zu lassen. Die Aggression sitzt ganz eindeutig auf der westlichen Seite. Ich lebe hier im Westen, ich bin Deutscher, Deutschland ist ein hervorragendes NATO-Mitglied und ich sehe, wie die USA mit uns umgehen, mit uns Deutschen, mit den Europäern, und ich bin erschüttert.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Die iranische Persönlichkeit, die wir heute vorstellen, ist ein Philosoph und Mathematiker, Astronom und Rechtsgelehrter, Faqih und Mutakallim gewesen und hat im 13. Jahrhundert nach Christus gelebt. Es handelt sich um Khwaja Nasiruddin Tusi. Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad Nasiruddin al-Tusi ist der vollständige Name von al-Tusi. Er wurde am 11. Jamadiul Awwal 597 der Hijra geboren. Das entspricht dem Monat Februar des Jahres 1201 nach Christus. Geburtsort war Tus im Nordosten Irans. Allerdings gibt es Uneinigkeit über den Geburtsort, ebenso wie über seinen Namen und Beinamen, den Namen des Vaters und das Geburtsdatum. In mehreren seiner Schriften hat al-Tusi erwähnt, dass er aus Tus kommt, so zum Beispiel in der Einleitung zu seinem Buch Sijil Khani über die Position der Sterne und Planeten, wo er schreibt: Ich, geringwertigster Diener, komme aus Tus. Der Historiker Hamdallah Mustafi schreibt, dass die Vorfahren von al-Tusi aus einem Dorf, welches im Distrikt Jarut in der Provinz Rum liegt und früher zu Saveh gehörte, stammten. Seine Vorfahren seien nach Tus umgesiedelt und weil er dort geboren wurde, sei er als al-Tusi bekannt geworden. Sein Vater war Muhammad ibn Hassan, ein imamitischer Rechtsgelehrter und Hadithologe. Khwaja Nasiruddin wurde von ihm unterrichtet und erlernte bei ihm die Grundkenntnisse der Wissenschaften, des Korans, der islamischen Rechtslehre und ihrer Methodik. Er erwarb Kenntnisse in Natur- und Religionswissenschaften und beschäftigte sich zugleich mit der Mathematik, Algebra und Geometrie und ebenso mit Musiklehre. Zur Fortsetzung seines Studiums verließ er Tus und begab sich nach Neshabur, welches ebenso in Nordost-Iran liegt. Schon als junger Mann wurde er als hervorragender Gelehrter in Mathematik, Astronomie und Hikmah, islamische Weisheit, bekannt. Daher ist er als einer der einflussreichsten Gelehrten der islamischen Geschichte Irans betrachtet worden. Neshabur war damals eine der vier großen Städte Chorasans im Nordosten Irans. Es galt mehrere Jahrhunderte lang als eines der wichtigsten wissenschaftlichen Zentren des Islamischen Reiches. Khaja Nasiruddin blieb längere Zeit dort und nutzte die Lehre zahlreicher Gelehrter, bis er die verschiedensten Wissenschaften beherrschte. Was ihn unter den islamischen Gelehrten so hervorragend werden lässt, ist das umfassende Wissen, das er bei seinen Lehrmeistern erwarb. Er wurde für seine hohen Kenntnisse in Mathematik, Astronomie, Theologie, Jurisprudenz, Mystik, Sufismus, Logik und Philosophie, ebenso wie in der Dichtung, aber auch in der Medizin bekannt. Unter anderem war er Schüler von Gelehrten wie dem islamischen Philosophen und Astronomen Fariduddin Damad Nishaburi und Khaja Qutbuddin Misri, einem der besten Schüler des bedeutenden Imam Fakhri Razi. Anscheinend war es Qutbuddin Misri, der ihm das Werk Ranun von Abu al-Sina Avicenna lehrte. Einige Forscher haben Khaja Nasiruddin Tusi den Titel Khatam al-Falsafa, Siegel der Philosophie, und andere haben ihn Aghla di-Ash'ar, elfter Intellekt, genannt. Der große Gelehrte Allamehili, der ein Schüler Nasiruddin war, schreibt über seinen Lehrmeister: Khaja Nasiruddin Tusi war der begabteste Gelehrte unserer Zeit. Er ist der beste Gelehrte von denen, die wir kennengelernt haben, gewesen und besaß viele Werke über die Geisteswissenschaften und überliefertes Wissen. Bei ihm haben wir Theologie und das Schafar von Avicenna und ein Buch über Astronomie, das dieser große Mann selber verfasst hat, studiert. Danach ist er verstorben und Gott möge seine Seele heiligen. Khaja Nasiruddin war eine angenehme Erscheinung. Er hatte eine charaktervolle Art und war geduldig und bescheiden. Dieser Gelehrte setzte sich voll und ganz für die Verbreitung der Kultur und des Islams und der schiitischen Rechtsschule ein, achtete und ehrte Persönlichkeiten und unterstützte die Notleidenden. Während Khaja Nasiruddin in Neshabur in Khurasan seine Studien weiterführte, ereignete sich der Einfall der Mongolen, die nacheinander alle Städte in Trümmern legten. Als einzige sichere Orte kamen nur die Burgen der Ismailiten in Fragen. Die Ismailiten leisteten mit ihrer Kühnheit mehrere Jahre lang gegenüber den Mongolen Widerstand. An der Spitze der Ismailiten stand Alauddin Muhammad. Nasiruddin Muhtasham war einer seiner Gouverneure. Sein Sitz war die Burg Kuhestan in Khorasan. Nasiruddin Muhtasham galt als eine gelehrige Persönlichkeit. Er förderte die Wissenschaften und ließ den Gelehrten besondere Gunst zukommen. Dieser ismailitische Gouverneur hatte gehört, dass sich Khaja auf den meisten Gebieten der Wissenschaften einen Namen gemacht hatte und lud Khaja nach Khuzestan ein. Khaja nahm seine Einladung angesichts des Einfalls der Mongolen und der Zerstörung der Städte und Massaker unter der Bevölkerung an. Gouverneur Nasiruddin Muhtasham nutzte die Fähigkeiten dieses Gelehrten. Er bat Khaja Nasiruddin um eine zusammenfassende Übersetzung des Buches »At-Tahira« von Abu Ali Miskawai Razi aus dem Arabischen ins Persische. Nasiruddin fertigte die gewünschte Übersetzung an und fügte ihr noch weitere Dinge hinzu. Er benannte das Werk nach Nasiruddin Muhtasham mit dem Titel »Akhlaq-e Nasiri«, die »Nasiri-Moral«. Khaja Nasiruddin blieb lang in der Festung von Nasiruddin Muhtasham und widmete sich dort dem Studium und Schreiben von Büchern. Hier entstand auch sein Werk Risale-i Muinia über Astronomie und er schrieb dazu auf Persisch unter dem Namen des Sohnes von Nasiruddin Muhtasham, der Muinuddin hieß, einen Kommentar. Außerdem fertigte er eine Übersetzung von dem Werk Akhlaq Muhtashami, Muhtashami Moral an. Aus den Bemerkungen, die Khwaja Nasiruddin in einigen Manuskripten seines Kommentares zu dem Werk Ishrat von Ibn Sina Avicenna macht, geht hervor, dass er sich auf der Burg der Ismailiten nicht wohlfühlte und nicht freiwillig dort blieb, sondern notgedrungen und gegen seinen Willen. In Wahrheit war er dort eingekerkert und verbrachte lange eine harte Zeit. Der ismailitische König Alauddin Muhammad erfuhr von Khwaja Nasiruddin und bestellte ihn zu sich. So brachte ihn Nasiruddin Muhtasham in die Maimundis-Festung im Norden Irans. In dieser Zeit schrieb Khwaja das Sharh-i-Shirat und viele mathematische Werke, darunter sein Asas al-Irtibas über Logik. In den iranischen Städten herrschte zu der Zeit eine sehr chaotische Lage. Die mongolischen Eroberer gingen sehr gewaltsam mit der Bevölkerung um. Sie hatten inzwischen auch die Eroberung von Bagdad und die Vernichtung der Abbasiden im Sinn und planten ebenso die Eroberung der Burgen der Ismailiten. Hüleygu Khan, ein Enkel des Chinggis Khan, zog mit einem Heer von 120.000 Mannen in Richtung Westen, um die dortigen Gebiete einzunehmen. 653 nach der Hijra, ca. 1245 nach Christus, hatte er den Fluss Amu Darya Oxus überquert. Der ismailitische Gouverneur Nasiruddin Muhtasham in Khurasan ergab sich und danach eroberte Hüleygu Khan nacheinander alle Festungen der Ismailiten, bis er schließlich die Festung Maimundis im Norden Irans nahe der Alamut-Festung erreichte. Hüleygu Khan schickte einen Gesandten zu Ruknuddin Roshah, den Vertreter des ismailitischen Herrschers Alauddin Muhammad, und forderte ihn zum Gehorsam auf. Khwaja Nasiruddin Tusi spornte Ruknuddin Roshah an, auf Hüleygu zu hören, so dass sich dieser ergab. Hüleygu nahm den angesehenen Khwaja Nasiruddin und seine Söhne zu sich in sein Gefolge. Diese hatten geholfen, dass Roshah kapituliert und ein Massaker verhütet wird. Es heißt, dass Hüleygu trotz seiner Brutalität und Hartherzigkeit ein Freund der Wissenschaft war und die Alchemie und Sterndeutung besonders schätzte. Als er der Herrschaft der Ismailiten ein Ende gesetzt hatte, behielt er Nasiruddin Tusi an seinem Hofe. Khwaja Nasiruddin Tusi beherrschte die meisten Wissenschaften und war besonders auf dem Gebiet der Mathematik und dem Gebiet der Astrologie und Astronomie ein hervorragender Meister. Er übte großen Einfluss auf Hüleygu aus. Dieser beriet sich in wichtigen Angelegenheiten mit Khwaja Tusi und ernannte ihn zum Wesir, zum Minister. Der amerikanische Historiker George Thornton schreibt in seinem Werk über die Geschichte der Wissenschaften, dass Nasiruddin Tusi wegen der Fähigkeit, aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse Voraussagen zu machen, einen starken Einfluss auf Hüleygu gewann und das heißt, dass Hüleygu nicht wagte, eine Maßnahme zu ergreifen, ohne vorher sich mit seinem Astronomen zu beraten. Beim nächsten Mal erfahren Sie, liebe Hörerfreunde, noch mehr über Khwaja Nasiruddin al-Tusi.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ächtung des Korans, Ächtung aller Werte. Weiterhin guten Empfang. In den letzten Jahrzehnten waren wir immer wieder Zeuge, dass Dinge, die den Muslimen heilig sind, geächtet wurden. In unserer Zeit, in der sich der Mensch für zivilisierter denn je hält, haben diese Aggressionen zugenommen. Rasmus Paludan verbannte im April dieses Jahres während einer Tour durch Schweden mehrere Koranexemplare. Rasmus Paludan ist der Anführer einer islamfeindlichen radikalen Partei. Er hatte für seine Veranstaltung, bei der er in Anwesenheit seiner Anhänger den Koran verbrannte, eine Genehmigung erhalten. Im Gefolge dieser Provokation kam es in mehreren Städten zu Gegendemonstrationen und heftigen Auseinandersetzungen zwischen deren Teilnehmern und Polizeikräften. Auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere in den islamischen Ländern, kam es zu Protestkundgebungen. Warum wollen Leute wie Paludan den Koran verbrennen? Der Koran ist doch Gottes Wort. Er ist das unvergängliche Wunder, welches mit den hohen Grundsätzen für ein menschenswürdiges Leben auf den Propheten herabgesandt wurde. Der Koran soll den Glauben des Menschen zur Entfaltung bringen, ihm Orientierung geben und ihn mit den edelsten moralischen Eigenschaften schmücken. Man braucht nur die Geschichte näher zu betrachten, um festzustellen, dass der Heilige Koran mit seiner Logik und seinem fruchtbaren Inhalt, seinen moralischen und praktischen Anweisungen, die vollendete Charta für die Gestaltung des menschlichen Lebens ist. Der Koran definiert umfassend den Menschen und die Schöpfungsordnung und den Zusammenhang der Phänomene in ihr. Seine Verse sind nicht nur auf Gebote der Gottesdienstbarkeit beschränkt, sondern er spricht auch darüber, wie ein gesundes Leben aussieht und welche individuellen Eigenschaften und sozialen Beziehungen zu einer heilen Gesellschaft führen. Er unterbreitet die Grundsätze für das Regieren, um zu zeigen, wie der Mensch die immer schon ersehnten beiden Ideale, Gerechtigkeit und Freiheit, herstellen kann. Der Koran lehrt den Weg zur Vervollkommnung des Menschen durch Beachtung sowohl seiner körperlichen als auch seiner seelischen Seite. Durch den Koran kann die Menschheit vieles über diese und die jenseitige Welt erfahren und sich weiterentwickeln. Der geehrte Prophet des Islams hat gesagt, der Koran und die Menschen sind wie der Boden und der Regen. Wenn die Erde abgestorben und ausgetrocknet ist, schickt Gott plötzlich Regen auf sie. Da regt sie sich. Daraufhin lässt er starken Regen herabströmen und die Erde gerät noch mehr in Bewegung und gedeiht. Dann lässt er unentwegt Bäche in den Täler fließen, damit die Erde anschwillt und ihre Pflanzen sich aufrichten und wachsen, und Gott aus dem Herzen der Erde das hervorbringt, was sie schmückt und den Menschen und Tieren als Nahrung dient. Der Koran bewirkt bei denen, die an ihn glauben, das Gleiche. Der Koran ist die Stimme Gottes in der Daseinswelt, die zu Wissen, Freiheit, Gerechtigkeit, Tugend und Moral herbeiruft. Die Botschaften des Korans fordern zum Nachdenken auf. Der Koran lobt jeden, der nach Vernunft und Logik strebt, und tadelt diejenigen, die Logik und Vernunft beiseite lassen. Er fordert die Gläubigen auf, Gegnern sachlich und mit Logik zu begegnen. Im Vers 46 der Sure 29 Ankabut heißt es: Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise. Gott hat laut Koran allen Menschen Würde verliehen und achtet sie alle. Daher ist es religiös nicht gestattet, ihre Ansichten zu schmähen, und dies verurteilt auch der gesunde Menschenverstand. Der Koran lehrt, dass keiner die Nichtgläubigen beschimpfen, erniedrigen oder verspotten darf, und als einzigen Weg zur Rechtleitung hat er zu einem guten Verhalten aufgefordert. Jeder Ort, wo sich Menschen zum Gott dienen und Gebet versammeln, ob eine Moschee oder ein Kloster oder eine Kirche, ist laut Koran zu respektieren. Und die Muslime dürfen selbst die Götzendiener nicht beleidigen und auch deren Götter nicht. Denn wenn die Muslime das schmähen, was anderen heilig ist, so werden die anderen auch das schmähen, was ihnen, den Muslimen, heilig ist. Es heißt im Vers 108 der Sure 6 an Arm, nämlich: Und schmäht nicht diejenigen, die sie aus Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. Nun stellt sich ernsthaft die Frage, warum immer wieder einige blind und ungehindert und dreist ein solches Buch wie den Koran, welches zur Vernunft und zum wissenschaftlichen Disput auffordert, beleidigend behandeln und unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit keine ernsthaften Schritte gegen diese Ächtung erfolgen. Wenn jemand den Koran verbrennt, so bedeutet es doch nichts anderes, als dass er einen niedrigen Charakter hat und nicht fähig ist, logisch zu argumentieren. Die Wiederholung dieses Szenarios in Europa und den USA beunruhigt gerechte Denker. Und sie fragen sich, in welche Richtung sich heute der Westen eigentlich bewegt. Ist die Verbreitung des Islams, der zum friedlichen Zusammenleben aufruft, so schrecklich, dass die Mächtigen seine Werte und Ethik auf diese Weise attackieren und die Politik der Angstmache vor dem Islam weiter betreiben? Es lässt sich nicht leugnen, dass die Zahl der Anhänger dieser Religion Gottes heute auch im Westen immer weiter wächst, ohne dass ihre Gegner es mit logischen Argumenten und Beweisen verhindern könnten, so dass sie zum Mittel Schmähung und Spott greifen. Zugleich ist es eine Tatsache, dass dieses feindliche, irrationale Verhalten sogar zum islamischen Erwachen beiträgt. Heute hat eine tief verankerte Bewegung in der islamischen Welt begonnen, und es besteht die Hoffnung, dass diese zur geeigneten Zeit zur Unabhängigkeit, Größe und neuem Leben der islamischen Weltgemeinde führen wird. Es ist offensichtlich, dass in einer Zeit, wo die Islambekämpfung zugenommen hat, zunehmend mehr Menschen etwas über diese Religion wissen wollen. Als die französische Zeitung Charlie Hebdo die Ehre des großen Lehrers und Wegweisers der Menschheit, des Propheten des Islams, verletzte, wuchs der Wunsch, diese Persönlichkeit besser kennenzulernen. Und viele begriffen, dass hier eine Front gegenüber einem Prophet aufgebaut wurde, der die erfolgreichste religiöse Bewegung auf dem Erdball ins Leben gerufen hat. Der Prophet des Islams hat der Menschheit eine Lehre verkündet, die vernunftmäßige Freiheit als selbstverständliches Recht jedes Menschen betrachtet. Dank der Lehren dieses Propheten traten Brüderlichkeit und Gleichheit und Rechtschaffenheit anstelle von Ungerechtigkeit, aristokratischem Lebensstil und einer Klassengesellschaft. Es lässt sich heute sagen, dass viele Begriffe wie Menschenrechte, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Herrschaft des Volkes, welche erst viele Jahrhunderte später für die Menschheit zu heiligen Werten wurde, zu den ersten Dingen gehörten, von denen der Prophet bei seiner Einladung zum Islam gesprochen hat. Das Schlagwort Meinungsfreiheit dient den westlichen Regierungen als Vorwand, um die Ächtung der islamischen Heiligkeiten zu gestatten. Kim Held, die Polizeisprecherin in Südschweden, hatte im Voraus angekündigt, sie habe nicht vor, die Demonstrationsgenehmigung für die rechtsradikalen Parteien in der südschwedischen Stadt Landskrona aufzuheben. Denn nach ihrer Meinung gäbe es in ihrem Land ein hohes Toleranzniveau. Und die schwedische Polizei lege großen Wert auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Unterdessen gibt es und kann es überhaupt keine politische Ordnung geben, die uneingeschränkte, bedingungslose individuelle Freiheit akzeptieren kann. Auch wenn die freie Meinungsäußerung ein Recht des Menschen ist und als Wert gilt, so ist sie nicht uneingeschränkt ein Wert oder absolutes Recht. Im Artikel 29 der Menschenrechtserklärung wird die Ausübung von Rechten und Freiheiten davon abhängig gemacht, dass die Anerkennung und Achtung der Rechte der anderen gesichert bleiben. Auch in der französischen Menschenrechtserklärung wird die Ausübung der Freiheit von den gesetzlichen Grenzen abgemacht. Außerdem wird zwar in dem Artikel 13 der Menschenrechtskonvention vom November 1969 das Recht auf freie Meinungsäußerung proklamiert, doch nicht für etwas Absolutes erklärt, sondern für den Falle der Verletzung auf die allgemeine Ordnung und Moral und des Ansehens von Personen eingeschränkt. Gemäß den internationalen Gesetzen des Westens sind also dem Recht auf freie Meinungsäußerung Grenzen auferlegt. Die Ausübung der Meinungsfreiheit darf nicht gegen die Rechte anderer und deren Ansehen und die allgemeine Moral verstoßen. Diese Gesetze werden jedoch in den meisten westlichen Ländern nicht vollständig eingehalten. Es wird dermaßen offensichtlich doppelwertig mit der Meinungsfreiheit umgegangen, dass religiöse und politische Persönlichkeiten dagegen protestiert haben. Es gibt zahlreiche Fälle, welche den Verdacht stärken, dass die Meinungsfreiheit im Westen nur dann gestattet ist, wenn es darum geht, die Heiligkeiten von 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt zu ächten. Dazu zählen schwere Gefängnisstrafen in den USA für diejenigen, die das Banner von Homosexuellen verbrennen, die Verhinderung der Produktion von Kunst- und Medienwerken und deren Ausstrahlung, wenn sie den Holocaust in Frage stellen, oder die Kündigung von Fernsehmoderatoren oder Journalisten, die sich kritisch zum Holocaust äußern, oder auch das Löschen von Anwenderkonten, die das Bild von Shahid Soleimani mit anderen teilen.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.